Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Florian David Fitz, ihm eilt noch immer ein bisschen der Ruf des Frauenschwarms voraus. Und das geht auf eine Rolle zurück, mit der der Schauspieler bekannt wurde. Nämlich als gut aussehender und arroganter Oberarzt Dr. Meyer in der Serie Doctor's Diary. Danach ging es dann auch romantisch und komödiantisch im Kino weiter für ihn mit Männerherzen an der Seite von Til Schweiger. Und 2011 gewann Florian David Fitz den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller in Vincent Willmeer für seine Rolle als Tourette-kranker Vincent. Er hatte für den Film auch das Drehbuch geschrieben. Die Liste seiner Produktionen ist also lang und jetzt kommt ein weiterer Film hinzu. Wochenendrebellen. Die Filmadaption der Autobiografie Wir Wochenendrebellen von Mirko von Jutatschenka und seinem Sohn Jason. Jason bekommt im Film als Kind eine Diagnose, die das Leben der Familie sehr verändert.
Asperger Autismus ist für neurotypische Menschen wie uns nicht so leicht zu verstehen. Aber was ich Ihnen schon mal sagen kann, ist, dass Ihr Sohn eine ganz andere Wahrnehmung haben kann als wir.
Was heißt das?
Es kann heißen, dass das, was wir als Hintergrundgeräusche eigentlich kaum mehr wahrnehmen, dass das für Ihren Sohn alles Störgeräusche sind. Dass er Schwierigkeiten hat, mit Gleichaltrigen zu agieren. Dass er soziale und emotionale Signale nicht deuten kann, dass er alles wortwörtlich nimmt. Es kann aber auch heißen, dass ihr Sohn Spezialinteressen entwickelt.
Florian David Fitz spielt im Film Wochenendrebellen den Vater Mirko. Ich habe Florian David Fitz getroffen und eingangs habe ich ihn gefragt, was ihn an der Rolle interessiert hat.
Vielleicht müsste ich mal wieder ein bisschen mehr nur auf die Rollen gucken. Ich gucke tatsächlich immer jetzt erstmal immer, ob die Geschichte mich interessiert. Und bei der Geschichte war es ja primär, was mein Interesse erweckt hat, ist, dass es klingt wie etwas, was sich ein Drehbuchautor ausgedacht hat. Das war mein erster Kommentar und dann ist es aber real. Also das ist das, was ich noch nie hatte, tatsächlich. Und das hat erstmal mein Interesse geweckt. Und dann habe ich das Buch gelesen und da hatte ich einfach ein großes Gefühl von Demut, weil ich dachte, wie schafft dieser Typ, wie schafft diese Frau, wie schaffen die das?
Also es geht ja darum in der Geschichte, dass Jason mit einer Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wird, Schwierigkeiten in der Schule hat. Er ist aber auch gleichzeitig auf der Suche nach einem Fußballverein. Er möchte gerne so gerne Fan sein und Mirko bietet dann Jason an, auf Fußballstadientour zu gehen, wenn Jason ihm verspricht, dass er dann sich bemüht, in der Schule nicht immer gleich auszurasten oder sich nicht so leicht provozieren zu lassen. Also sie besuchen dann in ihrer Rolle sehr viele Stadien mit Jason, damit sich Jason Verein aussuchen kann. Sie konnten, so heißt es, vorher nicht mit Fußball anfangen. Hat sich das geändert?
Also ich muss dazu einschränkend sagen, ich kann nicht wahnsinnig oder ich kannte mich überhaupt nicht aus mit dem Vereinswesen in Deutschland. Null. Ich war halt ein Weltmeisterschaftgucker. Ich habe aber auch irgendwie Tomaten auf den Augen, was Fußball angeht. Ich bin der Letzte, der halt die Regeln versteht. Die sind nicht so wahnsinnig kompliziert, aber ich habe kein Gefühl für dieses Spiel. Ich wusste mehr über Autismus, ehrlich gesagt, als über Fußball. Für mich war diese Reise, es hat sich so angefühlt wie die Reise von Asterix und Obelix zu diesen unterschiedlichen Stämmen. Also bei den Westgoten und bei den, keine Ahnung, welche, wo überall nach Lutetia, wo sie überall hinfahren. Und so ist es ja in Realität auch. Es sind wirklich Stämme, die haben alle, jeder hat seinen Schild, der wird so vor sich hergetragen und dann haben sie ein Emblem und dann haben sie bestimmte Gesänge. Und wie sehr sich das unterscheidet. Ich habe ja total die Vorurteile gehabt, dass das alles halt so nach Männerschweiß und Schrebergarten duftet. Aber wie liebevoll das ist, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich kam da sowieso der Blinde, dem man die Farben so erzählt, dazu. Und wir sind aber als erstes auch zur Union gegangen und das ist natürlich auch ein gutes Beispiel, wie liebevoll es sein kann. Und was dann auch interessant ist, ist allein diese Massenerfahrung, was das mit einem macht und wie wichtig auch das für den Menschen ab und an ist, einfach sich zu verlieren in der größeren Gruppe. Und das krasseste Erlebnis war, glaube ich, in Dortmund. Während Corona, da haben sie gerade wieder so ein bisschen geöffnet, hatten wir tatsächlich, glaube ich, 70.000, 80.000 Leute in diesem Stadion. Und dann singen die dieses Liedchen, Never Walk Alone. Und dann, selbst als völlig Unbeteiligter, der überhaupt keine Aktien hat in diesem Spiel, drückt es einen aus purer Überforderung die Tränen in die Augen. Und das finde ich hochinteressant. Während man drüber nachdenkt, warum drückt es mir jetzt eigentlich die Tränen in die Augen?
Zusätzlich sind Sie ja noch mit Ihrem Spielsohn im Stadion. Haben Sie dann ein bisschen besser auch verstanden, was es auf sich hat mit dieser Vater-Sohn-Bindung, die in einem Land wie Deutschland ja auch viel mit Fußball und gemeinsamem Fußballerlebnis zu tun hat?
Wie gesagt, ich bin ja da völlig unbeleckt. Also mein Vater hat keine Bindung über Fußball mit mir aufgebaut. Ich war, glaube ich, in meiner Kindheit einmal im Stadion, im Olympiastadion in München und habe als einziger nichts vom Spiel gesehen, weil ich als einziger saß, weil mir die Beine wehgetan haben. Das war mein Problem. Insofern, mein Vater konnte mich darüber nie catchen. Und dass Jason sich das so aussucht, ist ja auch fast eher so ein Zufall. Es ist ja fast so eine Sache, die er sich so überlegt. Aha, alle Kinder haben einen Verein, also möchte ich auch einen Verein. Und teilweise hat man ja das Gefühl, er schaut in die andere Richtung. Er schaut gar nicht so sehr aufs Spiel, sondern er schaut halt, ob die richtigen Becher haben, ob sie umweltfreundlich sind, ob da Nazis sind und so. Er hat ganz viele Kriterien, die er sich da ausdenkt, was ein guter Verein ist und was nicht sein Verein sein kann. Und insofern ist diese Reise zwischen den beiden, findet ja genauso viel, also am meisten im Zug statt, wie die sich näher kommen und die Abenteuer, die sie erleben, wie auch jetzt beim Fußball selber. Der Fußball wird aber so ein Teil von denen dadurch.
Und gleichzeitig fragt man sich ja so ein bisschen als, oder habe ich mich gefragt als Zuschauerin, warum tut sich Jason das an? Denn das ist ja alles, was ihn eigentlich überfordert. Viele Menschen auf einen Haufen, die ihn dann womöglich noch anfassen. Laut Geräusche und sie in ihrer Rolle müssen dann Jason davor immer so ein bisschen bewahren. Sie haben gesagt, eigentlich waren sie mehr Autismus-Experte als Fußball-Experte. Aber haben Sie verstanden, was im Kopf eines autistischen Kindes vor sich geht?
Also das Gute ist, man kann ja mit Jason sprechen und man kann Jason selber fragen. Und der kann es sehr, sehr genau sagen, was da vorgeht. Er hat es auch, glaube ich, versucht zu beschreiben. Er hat gemeint, er hat ja bestimmte Regeln und Vorstellungen. Und manchmal passiert es, dass die Regeln sich gegenseitig widersprechen. Und dann ist er wie so ein Computer, wo zwei Befehle einander widersprechen, hängt er sich auf. Dann hängt sich die Festplatte auf und er kommt nicht mehr aus diesem Loop raus. Und ich glaube, jeder, der zu Hause einen Dreijährigen hat, kennt diese Loops, wo einfach ein Systemcrash ist und da kommt der Mensch irgendwie nicht mehr raus. Also diese Wutausbrüche kommen daher, glaube ich.
Und trotzdem muss man ja irgendwie konstatieren, Jason bosst seine Eltern ganz schön rum. Also er sagt, was er möchte, und die Eltern spuren. Da habe ich mich dann auch gefragt, wo eigentlich der Faktor Erziehung bleibt bei diesem Kind, Jason.
Ich glaube, das ist wirklich der erste Instinkt, den man hat. Ja, den wir alle haben zu Recht, weil man immer das Gefühl hat, das muss man doch erziehen können. Und das kann man halt in dem Fall nicht. Und in dem Buch drinnen sagt Mirka auch irgendwann, okay, du wirfst was zu Boden und sag, friss es. Und ich werfe mich auf den Boden und ich fresse es. Ich mache genau das, was du willst. Und man denkt natürlich immer, das kannst du doch nicht machen. Hör doch auf, du musst dem Kind doch einen Widerstand geben. Wenn man allerdings mit denen spricht und sagt, sie haben das alles probiert, was dann halt passiert, es ist sinnlos. Man kann das nicht erziehen. Das ist, glaube ich, das, wo man seinen Kopf erstmal drum herum kriegen muss. Und dann kommt man zum Problem, das Mirko mir gegenüber geschildert hat, nämlich, dass er benennt es klar wie als eine Behinderung, aber er sagt, es ist eine unsichtbare Behinderung. Es ist kein Rollstuhl. Das heißt, Jason sieht ganz normal aus und verhält sich dann manchmal wie ein aufsässiges, irrationales Kind. Und die Leute denken natürlich, ja, ganz normales, aufsässiges Kind, und da muss doch der Vater jetzt was machen können. Und das ist für sie schwierig, weil man die ganze Zeit am Erklären ist.
Nun haben Sie ja mit einem Kind gespielt, was die Rolle spielt, mit Cecilio Andresen. Sie haben ja auch immer wieder mit Kindern gespielt, auch zum Beispiel jetzt zuletzt in Oscars Kleid. Wie verändert das eigentlich die Arbeit, wenn man mit einem Kind spielt?
Das ist ja eigentlich immer der Albtraum, mit Kindern zu spielen. Das ist immer die große Angst. Man sagt ja immer, Tiere und Kinder, muss man immer vorsichtig sein, weil ein Drehtag ist anstrengend. Kinder dürfen immer nur sehr kurz drehen. Und man muss auch dazu sagen, wir haben eine andere Kultur als zum Beispiel Amerika, wo man einfach abschnallt, wie diese Kinder spielen. Also da sieht man ja Kinder, die spielen wie Erwachsene. Die spielen so natürlich, dass du denen alles abnimmst. Und bei uns hat man immer so das Gefühl, das ist halt so, hat jemand gesagt, du sagst jetzt aber den Satz, wie ein Kind sagen soll. Und das waren meine Eindrücke davor. Deswegen hatte ich immer da so einen blanken Horror davor. Ich dachte, das ist halt immer so, es klingt halt immer so nach Kinderschauspielern. Und vielleicht ist es auch ganz gut, weil es gesünder ist, weil man sieht ja, was mit den amerikanischen Kindern passiert. Die hängen dann irgendwann mit der Nadel im Arm irgendwo auf irgendeiner Hollywood-Party. Aber jetzt bei diesen letzten Filmen, bei Oscars Kleid lag es natürlich daran, dass wir jemanden sehr speziellen gesucht haben, der eine eigentliche Persönlichkeit mitbracht, dass man gesagt hat, es geht gar nicht darum, wie viel Schauspieler du bist, sondern was du als Mensch mitbringst. Und hier, Sito, wir nennen ihn immer Sito, ist ein ganz spezieller Fall, weil du wirklich mit ihm kommunizieren kannst, wie mit einem richtigen, erwachsenen Schauspieler. Und jeder Laie da draußen, es ist ja eigentlich das Einfachste auf der Welt zu schauspielen, aber sobald eine Kamera an ist, sind plötzlich alle unnatürlich. Also insofern ist es doch nicht das Einfachste auf der Welt. Und er kann das. Und er ist aber auch halt wahnsinnig klug und wahnsinnig schnell. Und er ist auch ein bisschen strange, was auch hilft bei der Rolle.
weil Sie sagten, es gibt in den USA Kinder, die schon unglaublich natürlich spielen. Sie haben ja auch in Amerika studiert. Wie blicken Sie anders aufs Schauspielen hier in Deutschland? Kann man das auch von den Erwachsenen sagen, dass es in den USA einen größeren Drang gibt zum, naja, naturalistisch trifft es nicht ganz, aber irgendwie doch spielen?
Ich glaube schon, Naturalismus trifft es schon. Es gibt eine andere Tradition. Es gibt die ganz klare Strasberg-Tradition in den USA. Jetzt sehen wir natürlich nur die Top-Schauspieler und die Top-Filme. Also auch in den USA im Fernsehen gibt es natürlich jetzt auch nicht nur Genies. Aber ich glaube, dass das da ganz wichtig ist. Und ich finde, man kann immer eine ganz einfache Frage stellen. Wenn jemand auf der Straße so mit dir sprechen würde, wie diese Person gerade, würdest du es glauben oder würdest du sagen, was ist mit dir los? Und das passiert mir relativ oft bei uns, dass du sagst, nee, das stimmt doch was nicht. Und das kommt noch so aus, keine Ahnung, aus der Nachkriegszeit, wo dann auch alles nachsynchronisiert wurde und da wurde alles so deutlich. Und da hat Amerika eine ganz andere Tradition, dass man es wirklich glauben muss und dass es immer leben muss. Dass es immer aus dem Leben rauskommt, dass der Körper leben muss, dass man nicht nur einfach ein wandelnder Kopf ist. Das ist, glaube ich, das, was ich mitgenommen habe. Ich habe aber witzigerweise, ich hatte eine Schauspielerin hier von der Falkenberg-Schule und die war aber trotzdem total Strasberg und hat gesagt, es muss leben, es muss lebendig bleiben, es muss glaubhaft sein und sag die Sachen konkret und sprich nicht irgendwelche Sätze schön. Das ist vielleicht der Unterschied.
Aber umso erstaunlicher, dass Sie eingangs gesagt haben, Sie gucken erstmal, wenn Sie ein Drehbuch bekommen, auf die Geschichte und nicht auf die Dialoge. Denn es hat ja auch sehr viel mit der Art und Weise zu tun, wie in Deutschland Dialoge oder wie überhaupt Dialoge geschrieben werden.
Gut, aber da bin ich mittlerweile auch verschrien dafür, dass ich halt dann das ändere. Wenn die Dialoge scheiße sind, das ist immer noch am leichtesten zu ändern. Also wenn die Geschichte toll ist, dann kann man da schon noch immer noch rein. Ja. Ich finde auch, dass man da strenger mit sich selber sein könnte, was Dialoge angeht. Und es ist schwer, es in einem Film zu schreiben, zu verdichten, erwartbar genug, aber unerwartbar genug zu sein, Leute zu charakterisieren, ohne eben jetzt einen Expositionstext. Ach so, das war ja die Nacht, an dem meine Mutter über die Klippe gegangen ist vor 33 Jahren und deswegen bin ich so traurig. Texte zu schreiben, das ist komplex. Und da wünsche ich mir manchmal, dass wir das auch als ein Handwerk begreifen.
Nun sind Sie ja in Deutschland schon seit 23 Jahren im Geschäft. Hat sich denn irgendwas geändert im Laufe der Jahre, wie Sie Rollen suchen, wonach Sie suchen?
Naja, klar hat sich was geändert. Am Anfang ist man froh überhaupt, wenn man Rollen bekommt. Und dann schaut man halt in den Rollen, die man bekommt, wie kann ich die hinkriegen. Besagte Lehrerin, ich habe ein Pilchangebot bekommen ganz am Anfang und ich habe gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Und sie hat gesagt, mach's mal. Wenn du es schaffst, da gut zu sein, dann ist das eine Feuerprobe. Und so habe ich es dann auch wahrgenommen. Und später ändert sich das dann. Bei mir hat es ja sich wahnsinnig geändert, vor allem mit Vincent Willmeer. Aber dann kam so viel auf einmal. Jetzt ist es andersrum. Jetzt ist plötzlich ein anderes Stadium erreicht, wo plötzlich mir die Verantwortung obliegt, was ja auch eine Fantasie ist, dass das Ding gemacht wird oder nicht gemacht wird. Und das macht es, ja, auf eine Art möchte ich aus dieser Position nicht mehr raus, aber es gibt einem eine Verantwortung, die man vielleicht auch gar nicht haben will. Ja, weil da spielen ja so viele Sachen noch mit rein. Das heißt, früher hätte ich vielleicht sogar viel freier mir Sachen ausgesucht und gesagt, ach, da habe ich mal Lust drauf, nur weil die Rolle gut ist und so. Und das würde ich jetzt wahrscheinlich so nicht mehr machen, weil ich immer das Gefühl habe, naja, wenn das Ganze nicht stimmt und das Ganze stimmt halt nicht sehr oft.
Ich frage auch deswegen, weil ja auffällig ist, dass Sie in den letzten Jahren Filme gemacht haben, wie Vincent Willmeer, wo es ja durchaus auch um gesellschaftliche Themen geht, um Wahrnehmung der Gesellschaft von Gruppen wie Menschen mit Tourette oder Oscars Kleid, von Transkindern oder jetzt hier von Menschen auf dem Autismus-Spektrum. Ist das schon was Ihnen dann auch am Herzen liegt?
Also erstmal würde ich mich gar nicht jetzt toller darstellen, als ich bin, sondern ich suche nach interessanten Geschichten und dann suche ich nach der menschlichen Erfahrung. Und das ist ja immer ein Bild für irgendwas. Also jeden Film, den wir anschauen, egal ob da jemand ist, der Autist ist oder Tourette hat oder egal welche Situation, geht es ja darum, was löst es bei uns aus im Zuschauersessel. Und das ist ja eine Fähigkeit, die wir haben, neben sehr vielen Schlechten, ist, dass wir Spiegelneuronen im Schädel haben und Sachen nachempfinden können, die wir selber nicht erlebt haben. Und das ist das, was interessant ist. Und natürlich sucht man sich Geschichten, die jetzt nicht total blank sind. Jetzt habe ich aber, wenn ich Filme selber mache, natürlich noch die Herausforderung, dass ich sage, wie kriege ich es denn hin, Leute in die S-Bahn zu kriegen oder dass sie sich einen Parkplatz suchen, ein Ticket ziehen und ins Kino gehen. Und wie kriege ich trotzdem eine Art von Tiefe rein? Wie kann ich sie menschlich berühren? Wie kann ich die menschliche Erfahrung ihnen mitteilen? Und wie kann ich trotzdem einen Film über ein Thema machen, das auch vielleicht uns alle gerade bewegt? Also das ist das schon, was ich versuche zusammenzukriegen. Eine Komödie zu machen über den Tod. Eine Komödie über Religion, über Konsum. Also wie kriege ich das hin, dass der Zuschauer reingeht, dass es wie so ein trojanisches Pferd ist und dann, wenn er rausgeht, ist vielleicht aber ein bisschen mehr da, ja? Hat man ein bisschen mehr Zeit. Oder hat man andere Sachen erlebt, als man erwartet hat?
Sie sagten gerade eben schon Komödie. Also ist die Komödie auch ein trojanisches Pferd, weil ja auffällig ist, dass Sie in sehr vielen Komödien mitspielen?
Die Komödie ist definitiv ein trojanisches Pferd. Also es hat zwei Teile wahrscheinlich. Also ich liebe sehr Tschechow und diese Tradition. Und er würde immer sagen, zur menschlichen Existenz gehören immer beide Seiten. Also diese Janusköpfigkeit. Und das ist das, was ich sehr mag. Und da scheiden sich natürlich die Geister, wie viel Komödie und wie viel Drama drin sein darf. Aber dieses Spannungsfeld, das eigentlich in allen Filmen, die ich gemacht habe, immer drin ist, interessiert mich einfach, weil da wird es ja irgendwo spannend. Das hat sie mir übrigens auch beigebracht. Ich komme immer wieder zu meiner Schauspiellehrerin, die hat gesagt, schau immer nach dem Gegenteil. Schau immer in der Tragödie nach der Komödie und andersrum. Und dadurch wird es spannend, weil sonst wird es platt. Ein Drama in der Traurigkeit ist platt. Und andersrum genauso.
Der Schauspieler Florian David Fitz. Ab Donnerstag ist er zu sehen in dem neuen Spielfilm von Marc Rotemund, Wochenendrebellen.